Zukunftsmutig, dein WWF-Jugend-Podcast.
Hallo ihr Lieben, hier ist Eleanor von der WWF-Jugend und heute ist eine weitere Folge von meiner Interviewreihe zum Thema Hoffnung für die Zukunft dran. Ich habe ja schon mit Marcel aus dem Kernteam der WWF-Jugend und mit Matthias Meissner, dem Politikchef des WWF, zu diesem Thema gesprochen. Und heute schauen wir uns das Ganze aus einer etwas anderen Perspektive an. Und dafür habe ich heute Yara eingeladen. Hi, möchtest du dich vielleicht ein bisschen vorstellen?
Hi, danke erstmal für die Einladung. Ich heiße Yara und ich studiere momentan in Zürich Umwelt-Naturwissenschaften an der ETH.
Exactly. Genau. Aber dann würde ich auch schon mal direkt reingehen und fragen, was bedeutet Hoffnung für dich überhaupt eigentlich?
Hoffnung ist für mich so eine Mischung aus so Realismus und Idealismus, weil ich finde, dass man meist ein sehr reales Bild auf die Welt haben sollte und es schon so anzuschauen, wie es eigentlich ist. Aber ich finde auch eigentlich, dass man gleichzeitig Ideale braucht und sich eine Zukunft vorstellen kann, die vielleicht absolut irrsinnig oder vielleicht auch ein bisschen realistischer sein kann. Und ich glaube, genau da ist Hoffnung irgendwie so ein bisschen die Verbindung, die zum einen es schafft, dass man zwar sieht, an was man ist, als man dann sich halt auch eine schönere Vorstellung für die Zukunft vorstellen kann.
Das ist voll schön. Was sind deiner Meinung nach denn Sachen, die du für so eine schönere, hoffnungsvollere Zukunft machen könntest, um so etwas selber mitzugestalten?
Also ich glaube, das ist natürlich auch erstmal die Frage, wie sieht so eine Zukunft für mich aus? Ich glaube, meine größte Hoffnung ist es eigentlich, dass die Zukunft ein bisschen umweltfreundlicher ist und dass es Menschen schaffen, wieder ein bisschen näher aneinander zu rücken und miteinander zu leben, anstatt gegeneinander.
Fairer Punkt.
Ich glaube, das geht auch sehr mit ein. Und ich glaube, das Wichtigste für mich, irgendwie, was man dafür machen kann, ist eigentlich, mit Menschen zu reden und einander zuzuhören. Und gleichzeitig halt auch an allem, wo man Interesse hat und wo man eine Meinung hat, auch wirklich mitzuwirken, soweit es geht. Ich weiß nicht, sich zum Beispiel dafür einzusetzen, einen Radweg in deiner Umgegend zu bauen, wenn du das Gefühl hast, die Straße ist nicht sicher zum Radfahren oder vielleicht weniger Fleisch zu essen, wenn es dir wichtig ist, deinen CO2-Fußabdruck zu verringern, solche Sachen.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr sinnvoll. Du hast ja gesagt, du studierst Umwelt-Naturwissenschaften.
Richtig.
Was hat dich dazu gebracht, das zu studieren? Ist es genau sowas, wie du gerade gesagt hast, mit CO2-Abdruck verringern oder sowas, um mehr darüber zu lernen? Oder was war so deine Motivation dahinter?
Also, als ich aus der Schule kam, wusste ich erstmal gar nicht, was ich studieren sollte. Mir war irgendwie klar, dass ich Naturwissenschaften mag und dass ich irgendwie für eine Veränderung in der Gesellschaft sorgen will, aber nicht so wirklich, was ich dafür studieren sollte oder wie ich das angehen soll. Dann habe ich erstmal zwei Praktika gemacht, beide eher im Umweltbereich. Und dann habe ich sehr lange nach einem Studium gesucht, was es irgendwie schafft, so naturwissenschaftliche Fächer mit auch ein bisschen gesellschaftswissenschaftlichen zu verbinden. Also Umwelt-Naturwissenschaften an der ETH ist so aufgebaut, dass du zwar im Kern vor allem Physik, Chemie, Biologie hast und aus diesen Naturwissenschaften die Umwelt besser verstehst, aber dass du dann auch gleichzeitig es noch ergänzt wird durch Politikfächer und Ökonomie, dass du halt auch nicht nur siehst, wie funktioniert die Umwelt, sondern auch, wie funktioniert die Umwelt in der sonstigen menschlichen Gesellschaft.
Okay.
Und ich glaube, das hat mich ebenso daran gereizt, weil ich genau an diesem Schnittpunkt ansetzen möchte. Also wie können wir als Gesellschaft Maßnahmen treffen, um die Umwelt zukünftig besser zu schützen? Und dadurch habe ich das Studium dann im Endeffekt ausgewählt.
Und hast du jetzt schon irgendwie was in diesen Fächern oder auch im Studium gefunden, wo du es wirklich so bist, so, das ist genau das, was ich mir erhofft habe und hier kann ich einen Unterschied machen?
Ich glaube, man kann an vielen Stellen einen Unterschied machen. Ich meine, viele unserer Fächer sind natürlich auch einfach nur das reine Betrachten der Umwelt. Ich meine, ich habe zum Beispiel Kurse zu Botanik belegt oder einfach Kurse dazu zu verstehen, wie das Wetter funktioniert. Oder wie Wasser durch den Boden läuft. Also ich glaube, das ist dann auch erstmal bis zu einem gewissen Grund die Erforschung der Umwelt an sich. Aber ich glaube, wo ich eher sehe, dass ich ansetzen möchte und wo es wichtig finde, ist eher bei der Umstrukturierung des ökonomischen Systems, um die Umwelt mehr mit einzubauen und halt auch anzuschauen, wie kann man Politik machen, die zum einen unterstützt wird durch die Bevölkerung, aber zum anderen auch langfristige Gedanken wie eben Klimaschutz zum Beispiel mit inbehaltet.
Hast du dazu auch schon so konkrete Pläne?
Ich glaube, konkrete Pläne noch nicht, nein.
Aber du hast ja jetzt auch schon so von ein paar Aktionen erzählt, auf die du Bock hast und
an denen du schon so teilnimmst. Hast du Lust, ein bisschen was darüber zu erzählen?
So grob ist schwierig, weil es sehr viel ist. Aber ich glaube, ich habe ja schon gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass man sich aktiv mit einbringt, wo man kann. Mhm. Und das versuche ich auch in der Uni auf unterschiedlichen Ebenen zu machen. Also zum einen, zum Beispiel bei mir im Studiengang, haben wir gerade eine Studiengangsinitiative, um diesen umzugestalten und uns zu überlegen, wie soll das Studium eigentlich in der Zukunft aussehen, dass man auf zukünftige Schwierigkeiten oder zukünftige Probleme vorbereitet ist.
Also so im Sinne von, wenn ihr jetzt mehr auf die Naturwissenschaften schaut, dass ihr quasi vielleicht mehr Politik reinbringt, oder was ist da so der Gedankengang?
Eher zum Beispiel, wir brauchen mehr technische Fähigkeiten, zum Beispiel im Umgang mit künstlicher Intelligenz, oder wir wollen andere Schwerpunkte setzen, weil vielleicht manche Themen wie zum Beispiel Glaziologie, also so
was das?
Gletscher, Eis, tendenziell in der Zukunft immer weniger relevant werden und dafür andere Themen viel wichtiger. Also zum Beispiel, wie stabilisiert man instabile Gebirgshänge, bei denen kein Eis mehr davor ist? Wie schützt man die Bevölkerung davor? Also wie passt man sich auch an die Folgen einer Klimaveränderung an? Das ist so eine Sache, also zum Beispiel, dass ich mich eben bei mir im Studiengang dafür einsetze. Aber dann auch uniweit bin ich zum Beispiel Teil des, oh Gott, das ist ein langer Name, des ETH Net Zero Program Steering Committees. Mhm. Also was es überhaupt erstmal ist, die Uni hat, beziehungsweise universitäre Hochschule, aber so genau müssen wir nicht sein, hat ein Netto-Null-Programm. Und Netto-Null heißt hier, dass die Uni sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2040 keine CO2-Emissionen mehr zu emittieren, beziehungsweise den kleinen Anteil, den sie dann noch emittieren, mit negativen Emissionen, also, das kann ich gleich noch erklären vielleicht, so auszugleichen, dass sie halt bei netto null landen, was die CO2-Emissionen angeht, um so eben den Klimaschutzzielen der Schweiz zu folgen quasi.
Sehr cool.
Genau, und für dieses Programm gibt es ein Steering Committee, also eigentlich ein, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, eigentlich wie so ein
Rat, Vorsatz, Vorstand?
Ja, es ist eigentlich so eine Art Vorstand, also die grobe Richtung, und in die sich bewegt werden soll und die Ideen, die eingebaut werden sollen, die kommen eigentlich in diesem, nennen wir es jetzt mal Vorstand, werden festgelegt. Also eigentlich vor allem die Hauptziele dieses Programms. Und seit diesem Semester gibt es da drin jetzt auch eine Position für Studierende, was schon super ist, weil normalerweise sind solche Gremien nur an Universitäten, nur von ProfessorInnen oder von leitenden Personen der Uni besetzt. Aber jetzt gibt es hier auch eine Position für Studierende und da habe ich das große Glück, dass ich diese übernehmen darf.
Das ist so cool. Congratulations schon mal dafür erstmal.
Genau. Und dann hoffe ich, dass ich da die studentische Perspektive einbringen kann und vor allem auch vorantreiben kann, dass sich eher ambitionierte Ziele gesetzt werden als das Mindestmaß.
Was sind denn so die Sachen, die du da jetzt hauptsächlich einbringen würdest? Was sind so die Ziele der Studenten, die du vertrittst?
Ich glaube, die Ziele der Studierenden ist schwierig in einer Meinung festzulegen, weil ich glaube, Studierende sind so divers wie die restliche Gesellschaft. Ich glaube zum Beispiel, man könnte sagen, okay, manche Studierende wollen vegetarisches Essen nur noch in den Mensen, aber andere gleichzeitig nicht. Mhm. Das heißt, man kann dann auch nicht so eine Meinung zum Beispiel vertreten. Aber ich glaube, was allen Studierenden sicher wichtig ist, ist, dass sich die Uni ambitionierte Ziele setzt. Und ich glaube, das ist eigentlich das, wofür ich als Studentin da vor allem drin bin, das zu schauen, okay, wir sagen jetzt nicht, wir wollen, sagen wir mal, wir müssen 50% der Flugemissionen, sagen wir mal, bis 2030 runterbringen, dann machen wir 50%, sondern wäre eher so, nö, wir können ja auch probieren, 60% schon runterzugehen. Also, dass man einfach probiert, ambitioniert zu sein.
Einfach so hoch zu stecken wie möglich, dass es trotzdem noch erreichbar ist.
Genau, dass es immer noch möglich ist.
Okay, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein richtig guter Schritt, ne?
Ja, es wäre etwas.
Du hast gesagt, du steckst jetzt so ambitioniertere Ziele und sowas. Mhm. Aber was, also, das Ziel ist, wenn ich das richtig verstanden habe, die Uni auf die Ziele der Schweiz zu bringen bis 2040. Oder, also, jetzt wir als vermutlich hauptsächlich deutsche Zuhörerinnen hier auch, vielleicht kannst du darüber noch mal kurz ein bisschen was sagen?
Ja, also ich glaube, die Schweiz hat sich ein Netto-Null-Ziel bis 2050 gesetzt, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Deutschland hat eigentlich auch ein Netto-Null-Ziel. Also ja. Deutschland hat auch ein Ziel dafür, wie es die Emissionen auf Null bringen will, von CO2. Ich glaube, das haben sich sehr viele Länder. Das sind ja auch die NDCs, wie sie im Nationally Determined Contributions, wie sie im Pariser Klimaabkommen festgelegt sind. Also, dass sich jedes Land quasi einen Pfad überlegen muss, wie es auf gegen null Emissionen kommt, um eben zu verhindern, dass sich die Erde mehr als 2 Grad erwärmt. Und die ETH hat sich eben im Rahmen dazu auch ein eigenes Netto-Null-Ziel gesetzt und muss sich jetzt natürlich irgendwie überlegen, wie schaffen wir das? Weil du hast natürlich Emissionen durch Strom, durch Heizen, dann aber auch viel durch Verkehr, Mobilität der Personen, die zur Uni kommen. Aber natürlich an der Uni hast du auch viel Forschung, das heißt, viele Leute fliegen zu Konferenzen oder zu Vorträgen ins Ausland. Und was aber tatsächlich den größten Teil der gesamten Emissionen ausmacht, was oft vergessen wird, ist eigentlich alles, was beschafft wird an Materialien. Das wird auch beim Pariser Klimaabkommen als Scope 3 bezeichnet, also alles, was nicht vor Ort stattfindet und auch nicht direkt stattfindet, sondern du kaufst ja zum Beispiel Papier von irgendwo oder du kaufst die Materialien für Gebäude, die du baust. Und das ist natürlich auch super schwierig zu verringern, weil das ja dann nicht nur an dir liegt, sondern auch noch an allen anderen.
Ja.
Ja.
Okay, aber dann setzt ihr euch quasi für sowas ein, um quasi dem Ziel der Schweiz auch zu helfen.
Ja, also ich meine, die ETH ist Teil der Schweiz.
Fair.
Dementsprechend, ich glaube, jede Universität sollte ein eigenes Ziel haben und unabhängig von dem nationalen Ziel auch dementsprechend handeln. Aber im Endeffekt unterstützt es natürlich auch das Ziel der Schweiz, ja. Und gut, vielleicht spielt auch noch ein bisschen mit rein, dass die ETH eine vom Schweizer Bund finanzierte Uni ist. Damit ist sie wie auch noch viel stärker damit zusammenhängt als zum Beispiel, ich weiß nicht, die Freie Universität in Berlin. Ja. Genau, damit hast du sicher auch noch eine Sonderrolle.
Hast du noch andere Projekte, wo du dich so einsetzt? Oder hast...
Ja, also das ist so eins der Projekte. Ein anderes Projekt, wo ich jetzt mit einer Gruppe von Studierenden die letzten 2 oder 3 Semestern gearbeitet habe, ist eine Umfrage zur mentalen Gesundheit von Studierenden. Die wurde das erste Mal vor 6 Jahren durchgeführt und sie wird jetzt alle 5 Jahre wiederholt. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist, dass wir eine Umfrage gestellt haben und die wurde von 40% der Studierenden auch beantwortet, was recht viel ist. Mhm. Wir haben über einen Monat lang immer versucht, über verschiedene Events die Studierenden dazu zu bringen, sie auszufüllen. Und wir sind eben gerade bei der Datenauswertung, also uns anzuschauen, wie geht es den Studierenden eigentlich? Was sind die Probleme? Was sind vielleicht Gruppen, Minderheiten, die besonders stark von manchen Problemen betroffen sind? Um damit dann zur Schulleitung gehen zu können und sagen zu können, hey, da müsst ihr etwas machen, da müsst ihr etwas verändern. Oder auch zum Beispiel auf Departementsebene zu schauen, hey, da sind genau eure Probleme, macht doch bitte mehr. Und das ist eigentlich super, dass wir so eine Datengrundlage haben, weil wir dann viel besser fordern können. Vor allem an einer naturwissenschaftlichen Hochschule ist es immer angesehen, wenn man statistische Grundlagen hat.
Das ist auch fair, würde ich sagen.
Ja.
Aber was, also wenn du drüber reden kannst, auch über die Daten, so was sind denn so die großen Probleme, die Studierenden haben?
Also über die Daten von der jetzigen Umfrage kann ich noch nicht reden, weil wir den ersten Bericht noch nicht veröffentlichen haben. Aber von der Umfrage von vor 6 Jahren, ich meine, das war auch noch vor Corona, das ist dann natürlich auch schwierig zu vergleichen. Aber es gibt schon sehr viele Studierende, die massive mentale Probleme einfach viel wegen Stress haben, also wegen Uni-Stress, die durch schlecht schlafen, auch viel Probleme einfach mit negativem Selbstbild. Was spannend ist, dass sich die Studierenden aber trotzdem gleich immer sagen, dass es ihnen gut geht. Ich glaube, das ist auch ein Faktor, dass sich, wenn es in allen Personen in deinem Umfeld so umgeht, dann denkst du halt, dass es normal ist.
Ja.
Also ich glaube, das zeigt sich auch nur, dass es noch mehr Bildung und Informationen zu mentaler Gesundheit geben muss, weil viele Menschen einfach ein falsches Bild davon haben. Ja, aber was auch immer erkennbar ist, dass oft Studierende, die vielleicht auch finanziellere Probleme haben, auch oft, also nicht so finanziell frei sind wie andere, die vielleicht neben der Uni noch arbeiten müssen, oft auch viel stärker betroffen sind, weil es halt die Uni nicht dafür ausgelegt ist, dass du nebenbei noch arbeitest.
Ja. Bei sowas könnten sich die Unis in Deutschland auch mal was abschneiden, meiner Meinung nach. Aber das ist meine persönliche Studiemeinung aus Berlin. ja.
Ah, und eine andere Gruppe, die natürlich auch immer stärker betroffen ist, sind LGBTQ+-Menschen.
Ja.
Deswegen organisiere ich mich auch noch in einer anderen Gruppe, in einem anderen Verein in Zürich, Hochschul Pride Zürich, wo wir halt eigentlich Events, vor allem im Oktober machen wir mal so einen Pride Event Month, wo wir dann einen ganzen Monat lang verschiedene Events für queere Menschen in Zürich anbieten.
Genau. Das ist richtig cool. Was für Events?
Zum einen Infoveranstaltungen zu bestimmten Themen oder wir hatten zum Beispiel auch einen Workshop zu Beziehungsformen, also nicht nur die Standardbeziehungen Mann, Frau,
Monogam,
genau, wie wir sie alle kennen, sondern halt auch verschiedene Beziehungsformen und wie man da auch auf, ja, pro Person einfach anders mit umgeht, weil jede Person macht andere Erfahrungen, deswegen hat auch jede Person eine andere Beziehung. Oder halt auch andere Events wie Partys, wo Menschen sich einfach austauschen können.
Das ist richtig cool. Ich finde, da schiebst du auf jeden Fall schon mal eine Menge an. Auch generell aus der Studi-Perspektive.
Okay.
Also du hast ja jetzt von relativ vielen Aktionen erzählt, so von der Netto-Null-Sache, von den queeren Aktionen und auch von den mentalen Gesundheitsstudien. Und das sind ja alles Sachen, wo ich meine persönliche Meinung wäre, glaube ich, es ist richtig, richtig cool zu sehen, wenn es funktioniert. Aber ich glaube, mich würde es total fertig machen, wenn es nicht funktioniert. Und dann zu sehen, dass der Klimawandel weiter fortschreitet und dass so viele Leute nichts tun oder aktiv dagegen sind. Wie gehst du damit um, wenn du da so Rückschläge hast?
Das ist wirklich schwierig, weil ich glaube, das begegnet mir einfach unglaublich oft. Ich meine, man kann sich freuen, dass man vielleicht ein kleines Event durchgeführt hat und dann schaut man auf die Welt und sieht, oh, da ist schon wieder irgendwie eine Überflutung passiert oder da ist die USA aus dem Klimaabkommen ausgetreten. Ich glaube, man kann sich unglaublich viele Sorgen machen und die sind auch sehr berechtigt, aber ich glaube, dass es einen auch ein bisschen blockiert. Deswegen versuche ich einfach immer die Hoffnung zu behalten, dass es alles funktioniert. Ich glaube auch immer noch daran, dass wir unter 2 Grad Celsius bleiben können, auch wenn manche das inzwischen vielleicht als idealistisch bezeichnen würden. Und ich glaube allgemein daran, dass man die Welt positiv verändern kann. Und wenn ich könnte, wäre ich gern Diktator von der Welt und würde entscheiden, wie sie sich verändern müsste. Aber ich weiß auch, dass das nicht geht. Und ich glaube, man kommt am weitesten, wenn man einfach in seinem Umfeld anfängt und mit kleinen Schritten anfängt. Und das mag frustrierend wirken, wenn man gleichzeitig das Chaos der Welt sieht. Mhm. Aber es hilft dabei, auch weil man andere Personen findet, die auch motiviert sind, die auch positiv sind. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man versucht, etwas zu verändern, positiv zu bleiben und sich nicht darin zu verlieren, dass es vielleicht nicht geht. Plus, wenn wir jetzt zum Beispiel von Klimazielen reden, selbst wenn wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, ist es genauso erstrebenswert, dann 2,1 Grad zu erreichen oder 2,2 Grad, weil jedes einzelne bisschen, wo wir eine Grenze setzen können, ist immer noch besser, als wenn wir dann einfach sagen, okay, wir haben 2 Grad nicht erreicht, dann lassen wir es einfach sein. Also ich glaube, selbst wenn man große Ziele nicht erreicht, kann man immer noch kleinere Ziele später erreichen. Und es hört nicht alles plötzlich auf, wenn ein Fehler passiert ist.
Das ist ein richtig, richtig schönes Wort. So. Das gefällt mir sehr. Ich würde es dann damit auch nochmal zurückbringen zum Anfang. Du hast uns was über Hoffnung erzählt, über deine Aktion, über deinen Studiengang. Was ist jetzt noch so eine finale Botschaft, die du noch aussenden möchtest an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts?
Ich glaube, einfach redet mit den Menschen, die um euch herum sind. Hört ihnen zu, auch wenn euch die Meinung vielleicht nicht gefällt. Weil Zuhören schon ein Schritt näher dran ist, zu verstehen, warum Menschen so denken, wie sie denken, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und sonst einfach, wenn euch etwas stört, dann ändert es. Nicht einfach nur sich darüber ärgern, vor allem wenn ihr wählen könnt, wenn ihr euch lokal einsetzen könnt. Ich glaube, das vor allem. Setzt euch einfach für das ein, was ihr denkt, was wichtig ist.
Danke dir, das war richtig, richtig schön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden.
Vielen Dank dir.
Und ja, dann hab noch einen wunderschönen Tag.
Du auch.
Vielen Dank.